Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge. Es ist Juli, selbstverständlich haben wir was vorbereitet und wir, das bin einmal ich, der Bene, und selbstverständlich mir wieder mal digital zugeschaltet, der Leon. Grüß dich, mein Lieber.
Grüß dich bei schöner Sommerhitze.
Sommerlichen Temperaturen.
Da möchte man fast lieber draußen sitzen, aber für einen guten Podcast zieht es mich auf jeden Fall vor dem Bildschirm und vors Mikrofon vor allen Dingen, dass ihr mich hören könnt und vor allen Dingen du mich jetzt heute hören kannst. Dementsprechend habe ich wohl auch Glück gehabt, dass du heute das Strandbad auch mal ausfallen lassen hast.
Ja, ich habe ja Good News für dich. Das ist ja Gott sei Dank nur das knackige Format heute und nicht die lange Episode. Ja, suchen wir uns den etwas kühleren Tag aus für, aber heute das schön Kurzformat zum Monatsanfang. Und wir haben wieder eine neue Fragestellung vorbereitet. Die wollen wir euch nicht vorenthalten, wenn ihr es nicht bereits aus dem Folgentitel rausgelesen habt. Es geht um den bondigsten Bond-Film, den wir bisher bearbeitet haben. Das heißt, unter den ersten 14 Filmen, einschließlich der kompletten Roger Moore-Ära, die das Ganze damit abschließt. Was war der Film, der für das Bond-Franchise perfekt steht, welchen man unbedingt gesehen haben sollte, um James Bond zu begreifen? Also eine relativ stilistische Frage, der wir uns gewidmet haben. Wir haben beide unterschiedliche Ansätze verfolgt, gehe ich mal stark von aus.
Tippe auch mal.
Können dann mal schauen, wer näher am Wahrheitsgehalt dran liegt. Bevor wir reingehen mit den Picks, hätte ich dich erstmal fragen, was sind denn deine drei Grundsäulen für einen soliden Bond-Film? Was muss denn gegeben sein?
Du gehst also auf nur drei Grundsäulen. Das macht natürlich ein bisschen schwieriger, aber es ist eine gute Herausforderung.
Ja, das setzt ja immer unsere 7 Kategorien runterbeten.
Alles gut. Also ich meine, im Zentrum des Ganzen steht natürlich schon Bond selber. Ich finde, den darf man da nicht außer Acht lassen, wie er sich so schlägt. Ein gutes, wichtiges Ding ist, finde ich auch, was ich mit Bond verbinde, sind schon auch immer die Gadgets. Finde ich durchaus einen erwähnenswerten Punkt. Und ansonsten ist natürlich, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Bond Girl sollte gut sein, aber Story sollte halt auch passen, ne? Da weiß ich gerade nicht, was ich höher gewichten würde oder ob es am Ende dann doch der Schurke ist. Aber vielleicht kannst du mir das sagen, was du vielleicht auch ergänzend nach meinen zwei richtigen Punkten, was du da
bei den zwei Punkten würde ich tatsächlich, mal mitgehen. Also das ist das erste Mal wahrscheinlich in diesem Format, dass ich irgendwo zustimme.
Not bad.
Aber
schreibe ich mir auf, rot im Kalender.
Meine Nummer drei wäre ganz klar der Schurke, der irgendwo zwischen Exzentriker und maximalem Größenwahn auf einem Drahtseil versucht, das Gleichgewicht zu halten. Also der gibt da nochmal einen großen Ausschlag und daraus, aus dieser meistens größenwahnsinnigen Anlehnung des Schurken, ergibt sich meistens dann auch eine ganz prekäre Story, die sich anbietet.
Das eine hängt auf jeden Fall mit dem anderen zusammen, würde ich auch mitgehen, dementsprechend.
Und für die Frauenquote gebe ich dir auch recht, aber da war leider auch sehr viel Müll dabei.
Ja,
also da war auch viel, wo du einfach das Gefühl hast, da würden Frauen reingepresst, um dieses Klischee zu bedienen, dass Bond-Girls aber total substituierbar sind und vielleicht. Es gab ein paar sehr schöne Ansätze und wenn die alle so gewesen wären, würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen. Aber das ist dann meistens eher die Suche von der Nadel im Heuhaufen so ein bisschen.
Genau. Und das dreht natürlich auch die Frage dann um zu sagen, braucht es das dann eigentlich wirklich dann für einen guten Bond? Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster, wohlgemerkt. Aber wenn wir sagen, wir sind eigentlich mit allem oder mit vielem noch nicht hundertprozentig zufrieden, was vielleicht da die Damen in Bonds Welt angeht, könnte man sich ja andersrum auch fragen, braucht das wirklich? Ich glaube, das finden wir aber heute auf jeden Fall raus. Ich hatte noch das Gefühl, dass viele eigentlich letztendlich, wenn man sich der Frage nähert, kommt man doch wieder dahin zurück zu sagen, ja, die sind alle schon ziemlich gleich vom Kochrezept her, aber trotzdem komplett unterschiedlich. Du kommst dann, wenn du tiefer reingehst, dann ist ja doch trotzdem immer, das ist es eigentlich nicht. Oder, das ist voll. Also, das fand ich ganz spannend eigentlich.
Ja, die Metapher finde ich gut. Du hast jedes Mal quasi dieselben Zutaten des Rezepts, aber die Gewichtung ist komplett unterschiedlich.
Ja, genau. Absolut. Deshalb, ich bin gespannt an, wie wir hier heute rausgehen. Ob wir schlauer sind oder ob die Leute noch verwirrter sind.
Ich würde mal behaupten, bei uns hängt die Messlatte sehr tief. Also das Niveau kann eigentlich immer nur steigen.
Sehr gut.
Ja. Ich glaube, das letzte Mal habe ich vorgelegt und wenn nicht, gebe ich dir trotzdem zuerst das Mikrofon in die Hand.
Stark.
Und,
ich finde, du solltest so jedes Mal argumentieren, das macht die Sache rund. Ja, ich glaube, letztes Mal war ich und wenn nicht, ist auch egal, fang du einfach bitte an.
Ja, das hat so Vibes von der Schulzeit früher, wenn der Lehrer auch so total planlos in den Unterricht reingekommen ist. Ja, wer stellt heute die Hausaufgaben vor? Ja, du. Aber ich habe das letzte Mal, ist egal. Also
gute Argumentation auf jeden Fall.
The stage is yours, mein Lieber.
Ich wollte gerade sagen, hast mich überzeugt. ich starte gleich rein. Wir haben genug Worte verloren im Voraus und schau mal, was draus wird. Selbstzerstörende Autos, Uhren, die ihrer Zeit weit voraus sind und Schurken, die nur mit wenigen Hinweisen auf dem Bildschirm quasi zum Leben erwachen, klingt nicht nach dem bondigsten Film, den ihr erwartet habt. Ich habe für euch heute mal eine Alternative zum Mainstream mitgebracht, denn auch ein zweiter Blick kann sich immer mal lohnen. Schließlich hat auch Q hier wieder Meisterleistungen erbracht. Und wir sind uns hoffentlich alle einig, gute Gadgets braucht ein guter Bond-Film. Doch da wären natürlich noch weitere wichtige Dinge und all das bringt in Tödlicher Mission oder im Original For Your Eyes Only mit. Ein klasse Bond-Girl? Check. Sie rettet Bond nicht nur mit ihrer Armbrust, sogar des Öfteren den Allerwertesten. Ein klasse Bond-Girl? Check. Sie rettet Bond mit ihrer Armbrust sogar des Öfteren seinen Allerwertesten und ist eine, wenn nicht sogar die fähigste Affäre von Bond. Geile Drehorte? Auf jeden Fall. Denkt nur mal an das Kloster beim Showdown und das mediterrane Griechenland oder die italienischen Dolomiten. Doch auch Action darf selbstredend nicht fehlen. Auf zwei Brettern oder auf vier Rädern, im Wasser, horizontal, vertikal, einfach alles mit dabei. Und auch der Knalleffekt fehlt keineswegs, wie Christatos albanischer Stützpunkt schmerzlich erfahren muss. Apropos Christatos. Auch das internationale Schurkenkomplott kann sich durchaus sehen lassen. Nicht alleine oder zu zweit, sondern zu dritt versuchen sie Bond das Handwerk zu legen. Und als wäre das nicht genug, gibt's für unseren Lieblingsagenten eine verwirrende Schurken-Doppelstruktur, bei der sogar die Verwirrung selbst kurz verwirrt ist. Und das bringt uns natürlich auch schon zu James, der natürlich entscheidend für diese heutige Kategorie ist. Ein Fall wie gemacht für einen Geheimagenten im Auftrag der Regierung und zur Sicherung des eigenen Landes. Vielleicht von Roger Moore nicht die beste Bond-Leistung des ganzen Franchises, aber dennoch sehr ordentlich und solide. Denn es ist alles mit dabei und Bond trumpft mal wieder auf mit Charme, Coolness und todbringendem Sarkasmus. Sein Können ist in jedem Fall unbestritten. Tja, und wem das alles als überzeugende Argumente noch nicht ausreicht, dem sei auch die passende Story und die schlüssige Mission oder der sehr, sehr starke Bond-Komplize wie Columbo als weiteres Pro ans Herz gelegt. Alles in allem ein Film, der dahingehend vielleicht etwas unter dem Radar fliegt, doch die Bond-Vibes kommen spätestens nach den ersten Sekunden der Pre-Title-Scene und dem Kurz-Comeback von Blofeld auf. Für mich der bondigste Film der ersten 14 Filme mit allen Zutaten, die es dafür so braucht.
Mein Gott, man könnte ja meinen, irgendwann verfasst du noch ganze Romane, um deinen Standpunkt zu verdeutlichen. Ja, heute, das wird ja immer länger, ey.
Müssen wir mal Gas geben. Ich muss ja überzeugen mit meiner Außenseiter-Darstellung, wenn ich es schon so groß ankündige.
Oh. Ja, aber ich finde es eine spannende Wahl. Ich finde es eine sehr spannende Wahl. Gleich dazu mehr, aber. Ja,
gerne.
Ich hätte andere Dinge im Kopf gehabt.
Ja, das dachte ich mir natürlich. Wir müssen ja mit zwei verschiedenen Sachen ums Eck kommen, sonst ist unsere Zwischenstelle, die das entscheidet, vielleicht auch überfordert.
Das stimmt, aber der Film ist für mich unterm Radar geschwommen, auf jeden Fall. Gut, dann schieße ich mal los. Ja, ich glaube, es kommt nicht so überraschend daher. Man kommt recht schnell drauf. Heute widmen wir uns der Frage aller Fragen im Bond-Universum. Welcher Film trägt eigentlich die beste Bond-DNA in sich? Und wie so oft, wirklich fast schon verdächtig oft, gibt es für mich nur eine richtige Antwort. Und wie so gut wie immer vertrittst du, mein lieber Leon, exakt nicht diese. Für meine Wahl müssen wir zurück in eine Ära, in der Männer noch Connery hießen, Drinks geschüttelt wurden und niemals gerührt und Bond-Girls Namen trugen, bei denen heute jeder zweite Algorithmus Schnappatmung bekäme. Die Rede ist natürlich von Goldfinger. Im Rahmen unseres Rankings haben wir schon die geheime Formel für einen perfekten Bond-Film entschlüsselt. Könnte man meinen, eine Art Martini-Rezept für das Franchise. Stilistisch trocken, inhaltlich mit einem Schuss Wahnsinn und ästhetisch bitte mit viel Glamour, Honey. Und was liefert Goldfinger? Ein Titelsong, der sich so tief ins Ohr gräbt, dass selbst ein Laserstrahl aus Fort Knox ihn nicht rausbrennen könnte. Sean Connery in Bestform, charismatisch, kantig, mit genug Testosteron, um selbst im japanischen Mr. Olympia das Fürchten zu lehren. Pussy Galore, ein Name, den man eigentlich gar nicht kommentieren darf, aber muss. Sie ist Pilotin, selbstständig, tough und hat mehr Präsenz als 10 heutige Bond-Girls zusammen. Ein Schurke, wie man ihn im Handbuch für angehende Superschurken findet. Auric Goldfinger, goldbesessen, größenwahnsinnig und Exzentriker durch und durch. Ein Sidekick, der nicht spricht, aber dafür mit Hüten Menschen umbringt. Oddjob, der Mann, mit dem man garantiert nicht anecken möchte. Und natürlich Gadgets. Der Aston Martin DB5 mit Schleudersitz, Maschinengewehr, Nummernschild zum Durchdrehen. Jeder Junge wollte ihn, jeder Erwachsene will ihn immer noch. Das Finale in Fort Knox, Gold, Explosion, Countdown, Wildwirtschaft am Abgrund. Das ist kein dritter Bond-Film, das ist ein Bond-Epos. Nicht ohne Grund wurde Goldfinger zur Blaupause des gesamten Franchise. Eine Art Proto-Bond, der bis heute den Takt vorgibt. Was bleibt mir noch zu sagen, außer Do you expect to talk? No, Leon. I expect you to lose.
Stark aufgebaut. Ja, eine Wahl, die durchaus erwartbar war. Deshalb bin ich ja mit meinem Außenseiter, habe ich ja groß angekündigt.
Das ist mal jetzt kein Geheimnis. Ich hoffe, die persönliche Note hat dir gut gefallen.
Absolut, die ist schön. Hast du gut zusammengestellt, muss man dir lassen heute. Und ich glaube auch eine verdiente Wahl auf jeden Fall, die ich natürlich auch auf dem Schirm hatte, so ist dich.
Habe ich mir gedacht, ich habe mir da nochmal unser Ranking angeguckt und der kam ja bei uns beiden nicht ganz so schlecht weg. Und total. Beinhaltet, also ich kann's, brauch's jetzt nicht nochmal ausprobieren, aber all die Standpunkte, die wir so anführen, die so einen Bond ausmachen, finden wir da sehr, sehr gut und legt einen ganz guten Meilenstein für das, was danach gekommen ist. Ja, es ist da viel spannender jetzt dann zu sagen, was käme denn für dich noch in Frage? Hast du noch andere Dinge auf der Agenda, wo du sagst, ey, ist auch eigentlich so ein Ding, wenn ich von Bond rede, könnte man das damit auf jeden Fall assoziieren?
Absolut, dann so aus verschiedenen Gesichtspunkten. Mich haben dann manche Sachen mehr oder weniger überzeugt. Also Goldfinger war für mich auch noch eine sehr runde Geschichte, tatsächlich so vom, wie du es gerade vorgestellt hast. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Du hast ja schon deinen Roman übrigens auch verfasst. Das war ähnlich lang, würde ich behaupten. Aber vielleicht verliert man sich selber auch immer schön in den Texten. Ich hatte ansonsten noch den Spion, der mich liebte.
Sehr gute Wahl.
Wobei ich da mit der Story mit Stromberg so ein bisschen Malus hatte. Den fand ich jetzt als Schurken nicht so stark. Und ich war jetzt auch nicht so der Riesenbeißer-Fan. Ich glaube, das hat ein bisschen reingekickt.
Das hat man dezent mitbekommen in den Besprechungen von Moonraker und The Spy Who Loved Me. Ja,
kann ich
nicht fast vergessen.
Kann fast nicht sein. Ansonsten hatte ich noch im Geheimdienst Ihrer Majestät, aber da hat mich, glaube ich, auch einfach Lazenby gestört, weil der halt einfach nur einmal dabei war. Und so ein bisschen die Gadgets waren jetzt auch nicht wirklich vertreten. Es drehte sich sehr um die Story halt so an sich. Aber es ging jetzt nicht drum, wie abgespaced unbedingt James Bond auftritt. Deshalb war das dann auch eher schneller raus, aber ich finde es trotzdem noch so ein Lichtmoment, den ich gern mit reinnehme, so mal bei der Aufzählung. Und Liebesgrüße aus Moskau, vor allen Dingen, weil es halt so eine Top-Agententätigkeit war, so eine klassische Agententätigkeit, die man ja schon auch mit Bond in Verbindung bringt, aber ja, noch recht roh von der Aufmachung her. Ich fand es einen Riesenschritt von Liebesgrüße aus Moskau zu Goldfinger, aber halt auch in alle Richtungen. Nach Goldfinger wurde es nicht besser, sondern ich glaube, der ist schon sehr, sehr gut da, hat sehr gut vorgelegt. Genau, das waren so die vier, glaube ich, die ein bisschen enger in der Auswahl waren. Ich glaube, am ehesten hätte ich mich sonst noch nach Goldfinger für Der Spion, der mich liebte, entschieden. Ich weiß nicht, gehst du da mit oder hast du da?
Ey, du hast genau die auch vorgetragen gerade, die ich da auch
finde.
Ja, safe. Also ich hätte auch From Russia with Love, also Liebesgrüß aus Moskau, war auch ziemlich weit oben. Aber genau den gleichen Punkt, wie du ihn gerade genannt hast. Die Ansätze sind sehr gut. Du hast dieses klassische Spionage-Ding.
Und ist auch gut hängen geblieben, muss ich sagen, bisher. Also ist noch was, wo ich immer noch was im Kopf zu habe.
Aber so ein paar Sachen wirkt noch so ein bisschen unausgereift und das hat sich dann im nächsten Film alles nochmal besser gesetzt.
Ja,
das
war eine Bombe, haben die da reingelegt.
Es ist auch nicht so spektakulär, es ist eher die Geschichte, die da ein bisschen packender ist.
Und halt starke Schauspielerleistungen auch, würde ich behaupten.
The Spy Who Loved Me, einfach weil es so mit die beste Performance von Roger Moore war. Gut, in deinen Augen ist es dann in tödlicher Mission, kann ich auch mit leben, aber ich fand The Spy Who Loved Me aufgrund der sehr starken weiblichen Rolle gut. Also das fand ich sehr gut. Der Bösewicht, können wir drüber streiten, war jetzt wohl auch nicht der spannendste. Du hattest trotzdem geile Gadgets, den Lotus Esprit mit drin.
Genau, der war mir auch hängen geblieben, wo ich sage, das wäre auch ein geiler Ansatz gewesen, um das zu verargumentieren, warum das ein klassischer Bond
ist. Da waren die Jokes halt auch größtenteils irgendwie selbstironisch, teils charmant und nicht so Comic Relief total albern wie dann in anderen Filmen. Ja. Also der hat es noch ganz gut geschafft, fand ich. Und On Her Majesty ist ja auch sowieso einer meiner Lieblingsfilme. Da ist so der Punkt, ich weiß nicht, ob ich den nehmen würde, um das Franchise am besten darzustellen, weil er dann doch ein bisschen anders agiert. Wir haben ein bisschen mehr Fokus auf diese Love-Romance und auf andere Themen. Und natürlich ist jetzt vielleicht Lazenby auch nicht bei den wenigsten Leuten der Bond schlechthin, sondern da hast du, glaube ich, eher andere.
Ja, absolut. Also gehe ich genauso mit. Ich finde den auch einen guten Film, den ich mir gerne reinziehe und wo die Story gut ist. Aber wie du sagst, es ist jetzt nicht repräsentativ unbedingt für das Bond-Franchise, wie man es vielleicht im Kopf hat. Wir haben ja witzigerweise auch beide von Rezept gesprochen. Und das geht da halt nicht unbedingt so auf, dass es schön verteilt ist und man sagt, ja, das ist die richtige Passung, sondern es geht vielleicht eher in eine andere Richtung. Es muss ja, das ist ja auch das Witzige hier, es muss ja nicht gleich schlecht sein, sondern es trifft vielleicht am besten auf diese bondigsten Kategorien zu, was wir hier heute versucht haben rauszuarbeiten.
Ganz genau, da gehe ich auch voll mit. Dann abschließend noch die Frage, welche Vertreter fandst du denn extrem unpassend oder würdest du nicht nehmen, um zu sagen, das ist eine Top-Wahl, um das Franchise zu verstehen?
Ja, ich glaube, da gingen schon auch so ein paar Sachen natürlich mit der persönlichen Meinung rein, wo ich halt gemerkt habe, so, es ist vielleicht auch einfach nicht so den Film, den ich super cool fand. Ich habe länger hin und her überlegt, auch aus der Connery-Ära, die erschienen mir prinzipiell eigentlich eher passender, so generell gesehen, wenn du die beiden Eras vergleichst. Ich fand aber natürlich extrem unpassend Moonraker, weil das einfach absolut gar nichts mit dem Bond-Franchise zu tun hat. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, da habe ich mich auch nicht mehr mit auseinandergesetzt. Ich würde schätzen, es ging dir gleich. Man lebt nur zweimal, fand ich dann tatsächlich auch gar nicht so passend. Ich finde, ich habe dann schon auch teilweise einen Fokus halt draufgelegt auf Gadgets, weil ich finde, das haben wir zwar nicht in unserer Bewertung mit drin, aber es ist für mich eigentlich schon so ein Ding. Und so hat sich dann so ein bisschen ausgeschlossen. Ja, vielleicht die zwei, drei, jetzt, die ich genannt habe, mal so als Hinweis. Wobei ich mich schon eher eigentlich drauf geschaut habe, so ja, was könnte denn in Frage kommen, aus welchen Gründen?
Ja, also bei mir ist es auch ganz klar Moonraker, es ist mir zu viel Sci-Fi und Diamantenfieber. Diamantenfieber, weil ich die Performance von Connery nicht mehr gut fand und auch teilweise das alles so ein bisschen arg albern wirkte, als ein bisschen als Karikatur seiner selbst und dementsprechend fand ich es nicht ganz so passend oder wären jetzt keine Empfehlungen meinerseits, wenn man in diesen Kosmos einsteigen will und ein ganz gutes Bild vermitteln haben möchte, wie man sich so Bond vorstellt.
Feuerball war zum Beispiel bei mir was noch in beide Richtungen ausgeschlagen hat, wo ich einmal gesagt habe, so nee, passt irgendwie gar nicht. Von der Gewichtung her auch einfach und an anderen Stellen, doch, schon so ein Bond-Ding, wenn du hinten dann so das Finale siehst, was ja am Anfang auch teilweise sehr lang und sehr gewaltig immer in den Filmen war, das ist ja schon auch ein Showdown, der dann mit Bond in Verbindung gebracht wird, so größere Auseinandersetzungen mit vielen Menschen, zwei Armeen in Anführungsstrichen, da war ich noch so ein bisschen umhergerissen, aber ja, da hat mich auch das ganze Filmkonzept, glaube ich, halt nicht hundertprozentig gecatcht, das reicht dann einfach nicht für so eine Wahl hier, für die Goldene Ananas.
Das ist nachvollziehbar. Gut, ich denke, damit haben wir einiges aufs Papier gelegt. Einmal unsere Wahlen, wir haben in tödlicher Mission gegen Goldfinger und wir haben auch noch ein paar mögliche weitere Picks dargestellt und Picks, die man besser nicht nehmen sollte. Also eigentlich einen ganzen bunten Strauß an Möglichkeiten, den ihr jetzt habt. Wie immer ist aber auch eure Meinung interessant, deswegen kommentiert's gerne, packt's irgendwo rein, damit wir es lesen können. Idealerweise bei Instagram, gerne aber auch einfach in die Folgenbewertung oder ähnliches. Ihr habt alle Möglichkeiten, uns zu korrigieren bzw. uns beizupflichten oder jeweils einem von beiden beizupflichten. Ich glaube, das macht dahingehend ein bisschen mehr Sinn. Aber euch steht alle Möglichkeiten offen und damit sind wir auch schon wieder am Ende und haben dann hoffentlich im August eine neue pfiffige Fragestellung und damit euch bis dahin nicht langweilig wird, auch unsere regulären Ausgaben, die ihr immer gerne reinhören dürft.
Ganz genau, die werden auch weitergehen. Ja, dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, danke auch für den schönen Abbinder, ist schon alles drinne. Ich sag einfach wie immer, Leute, reinhören, lohnt immer. Ist natürlich blöd am Ende, aber dann hört's nochmal an. Und ansonsten hören wir uns zur regulären Folge wieder oder dann für die Kurzfolge in einem Monat. Freue mich drauf.
Sehr schön. Also aufgepasst und mitgemacht. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.